Ja, schönen guten Abend. Kaum ist der Hendrik mal ein bisschen weiter aus dem Lande und schon kommt er nicht pünktlich zurück. Er ist aber auch, glaube ich, gesundheitlich ein ganz klein bisschen angeschlagen. Deswegen gute Besserung an Hendrik, egal wo er gerade ist oder wo er gerade sitzt, fährt oder nach Hause kommt. Nichtsdestotrotz, wir haben gar nicht viel Zeit, deswegen wollen wir direkt loslegen. Heute wieder mit dabei, weil die ganze Chose hier ist ja geplant und durchgeführt von Football, heute als Vertreter der Arndt dabei, dann von Elf Network, da haben wir wieder die Doppelbesetzung heute mit Erik und Tim. Hallöchen, ihr beiden.
Hallöchen zurück. Tim kann nicht antworten. Okay, machen wir
Ja, unter Elf Infogruppe. Okay, da bin ich dann wieder dabei. Und direkt als erstes Thema, es ist das Wochenende weiterhin darüber diskutiert worden, etc. Die Prag Lions. Ganz viele Informationen, Nichtinformationen, Halbgerüchte. Und der Erik, der hat da so eine Meinung zu und möchte da mal so ein paar Sachen zu erzählen. Deswegen gehen wir mal direkt weiter an den Erik.
Ja, ich habe eine Meinung dazu und ich muss ehrlich sagen, ich war schockiert dieses Wochenende und ich habe mir echt super viele Gedanken darüber gemacht und ich war auch irgendwann war ich sprachlos hinsichtlich, also wir müssen es vielleicht ein bisschen aufdröseln. Wir müssen halt sagen, was hat überhaupt stattgefunden? Also wie war jetzt der eigentliche Ablauf? Dann müssten wir, glaube ich, noch mal einmal darauf eingehen, wie war die Kommunikation? Wie war vielleicht auch die Kommunikation der Liga? Und welche Folgen und gewisserweise auch der Ausblick, wie geht es mit dem Prag Lions weiter? Vielleicht erstmal zum Ablauf. Ablauf, wir wussten beispielsweise am Anfang der Woche, dass die ganze Zeit schon nicht trainiert worden ist. Warum wurde nicht mehr trainiert? Weil die Spieler einfach schlichtweg nicht bezahlt worden sind. Und das glaube ich jetzt schon seit Mai, wenn ich mich nicht täusche.
Genau, so wurde auch schon offiziell bekannt, oder?
Genau, ich glaube auch, die Spieler hatten es teilweise auch in den Kommentaren geschrieben. Es ging sich jetzt nicht irgendwie, dass es irgendein Dolch gegen die Liga ging und so weiter, sondern es war tatsächlich so, die hatten einfach die Nase voll. Die hatten die Nase voll und denen fehlte einfach die Perspektive. So, und so weit waren wir dann. Und dann kamen wir immer weiter Richtung Spieltag nach Ferrara und dann darf man auch nicht vergessen, die haben über 2000 Tickets verkauft, ne? Sonst sind die bei 1000 Tickets rumgedümpelt. Und dann hieß es Freitag oder Freitag kam dann dieser Pressebericht raus vom Hamburger Abendblatt, glaube ich sogar, ne? Und dann hat sogar auch noch RAN berichtet. Und da switchen wir jetzt gerade, glaube ich, in diesen zwei Bereichen rein, in Form von, wie war der Ablauf und wie war vielleicht auch die Kommunikation. Heißt, wir wussten eigentlich schon alle, ich glaube, Football wusste es, ELF-Infogruppe wusste es, wir wussten es, das Spiel wird nicht stattfinden. Das war schon Freitagabend fest. Und dann ging es so weit, dass es Freitagabend doch noch ein Dementi gab von der Liga aus. Ob es jetzt ein Isume war oder ob es, ich weiß nicht, welcher offizielle es war, aber RAN hatte darüber berichtet, dass es ein Dementi gab. So, und da frage ich euch vielleicht mal, bevor wir da vielleicht auch weitermachen, kannst du das als Liga so kommunizieren, ohne dir sicher zu sein?
Also jetzt meiner Meinung nach, das Problem liegt vielleicht eher daran, mit wem spricht die Liga dann da, beziehungsweise welche Wege muss die Liga einhalten? Sagen wir es mal so. Sprich, der erste Ansprechpartner für die Liga ist der General Manager oder der Eigentümer, wie auch immer. Und nicht die Spieler. Wenn die Spieler entscheiden, wir spielen nicht, dann kann natürlich sein, dass der Eigentümer oder der General Manager da erstmal entweder anderer Meinung ist oder meint, er könnte das Ganze noch rumreißen oder was auch immer. Dumm ist natürlich nur, dass das eine Viertelstunde später quasi wieder zurückgenommen wurde. Das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Man sollte da vielleicht tatsächlich mal, wie du schon sagst, so Kommunikation, ja,
Da
auch
muss
mal
ich
bei Twitter und sowas drauf gucken, was denn die anderen dazu sagen.
mir, also da muss ich mir auch 1000% sicher sein, wenn ich sowas dementiere, oder? Also ja, man kann natürlich bei dem Team anfragen und natürlich ist die erste Quelle das Team hinsichtlich General Manager. Aber wenn so viele Gerüchte aufkommen, da muss ich doch mal, also da muss ich doch wirklich mal meinen Krebs einschalten und sagen, also vorsichtig, was der General Manager sagt und vielleicht auch nochmal eine zweite Meinung einholen. Weil es war ja bewusst auch kommuniziert worden, es gibt einen Spielerboykott. Es war ja jetzt nicht gerade so das Thema alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil die Gerüchte kamen auf, die Spieler wollen nicht. Und da kann ich nicht nur beim General Manager nachfragen. Das war, finde ich, eine so fatale Nachricht, auch hinsichtlich Sponsoren, für alle zukünftigen Sponsorenverträge. Das ist Katastrophe.
Also der einzige Vorteil ist, dass diese Sache aber in Anführungsstrichen nur ja, wie soll man das sagen, in einer Blase stattgefunden hat. Ja, also ich würde sagen, wenn ich jetzt so wieder die Elf-Info-Gruppe sehe, ich glaube 80-90% der Gruppe haben das überhaupt gar nicht mitbekommen, dass es erst hieß, es wird gespielt und dann heißt, es wird doch nicht gespielt. Also ich glaube, das war also schwierig, ganz, ganz schwierig und trotzdem definitiv schlecht und problematisch, sagen wir mal so. Wirklich problematisch, da muss ich dir vollkommen recht geben. Also es ist auf jeden Fall auch für Ticketmaster sehr viel Arbeit diese Saison, was Rücküberweisung von irgendwelchen Ticketgeldern und sowas angeht. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Und im Moment haben zumindest die ersten Gerüchte weise, dass es ja zumindest so ist, dass die Eigentümer wohl weiter investieren wollen. Frage ist natürlich, wo rein, ob es dann vielleicht auch mal in Spielergehälter ist. Es wäre vielleicht nicht schlecht, um dann eine Mannschaft zu haben. Aber das ist halt eben zumindest der Unterschied zu Leipzig. Weil da war halt einfach nichts mehr da. Und es war auch keiner mehr bereit, Geld reinzuschieben.
Man muss auch sagen, es sind zwei verschiedene Fälle. Fall 1, Leipzig, die waren Gründungsmitglied. Die, gewisserweise wusste man auch ehrlich nicht, was für Kosten auf einem zukommen. Man wusste auch nicht, wie entwickeln sich überhaupt die Zuschauerzahlen und. Und in Prag ist in der dritten Saison. Prag ist jetzt erst in der dritten Saison eingestiegen. Heißt, die Liga wird schon transparent gemacht haben, was für Kosten gegebenenfalls auf die zukommen werden. Natürlich vielleicht alles im Medianwert von Deutschland aus, dass man da als Prager vielleicht nochmal ein bisschen anders rechnen muss. Okay, aber die wussten tendenziell, was für ein Batzen auf die zukommen soll. Und wenn ich dann lese, ein Sponsor ist abgefallen und deswegen kann man nicht bezahlen, da kann ich schon wieder mit dem Kopf schütteln. Ehrlich, ich kriege da wirklich einen Wutanfall. Wie kann ich denn so schlecht wirtschaftlich planen, dass ich sage, ich steige in eine Saison rein, bezahle komplett die Gehälter nicht in den ersten Monaten und sagen, ja, uns ist ein Sponsor abgefallen, deswegen sind wir gerade nicht liquide. Das geht nicht. Also wenn Leute ja auch in ein Franchise investieren, die müssen doch Kohle haben. Die müssen auch gewährleisten können, wenn ein Sponsor wegfällt, dann müssen die trotzdem mindestens eine Saison. Also ich nehme die Liga da in Schutz, wenn nach einer Saison ein Franchise sagt oder Eigentümer sagt, boah, also wir haben wirklich komplett andere Zahlen eigentlich im Kopf gehabt, dann ist das auch okay zurückzutreten. In gewisser Weise, glaube ich, hat die Liga das ja auch im Plan, vielleicht neue Märkte zu erschließen, um zu gucken, wo kann ich denn überhaupt dieses Niveau erreichen, dass es sich lohnt. Aber mitten in der Saison geht einfach nicht. Geht einfach nicht.
Aber auch das ist, glaube ich, einfach auf sehr konzentrierte Art und Weise das, wo diese Liga oder wie auch immer man das nennen will, das auch tatsächlich dran lernen muss, dass solche, ob jetzt das oder was anderes, es hätte ja auch sein können, dass ein Hauptsponsor der Liga abspringt oder keine Ahnung, also dass da irgendwelche Schmerzen und irgendwelche, wie sagt man das immer so schön, Struggles, heißt das heute auf Neudeutsch, dass da sowas kommt, ist ganz klar, aber es ist halt eben so eng hintereinander und dann auch noch mit einem Spielerboykott, das ist natürlich schon.
Und jetzt habe ich gerade noch in den Kommentaren gelesen, das Witzige, also witzig ist das eigentlich nicht, aber das Witzige ist noch dabei, die haben ja eine Woche vorher, haben sie noch einen neuen Quarterback gesigned. Also so dreist muss ja eigentlich erstmal sein, seit Mai keine Gehälter mehr zu zahlen, dann deinen Quarterback noch zu cutten, um dann noch einen neuen Quarterback zu holen.
Tim, wolltest du da irgendwas zu sagen oder bist du vielleicht gerade abgemeldet?
Nee, jetzt höre ich wieder alle. Ja. Also ich habe auch die letzten paar Minuten habe ich niemanden gehört, aber jetzt bin ich wieder da. Jetzt sehe ich auch wieder alle und kann alle hören. Ja, also was ich gelesen habe zu der Quarterback-Sache ist einfach, dass er vom Agenten wohl gesagt bekommen hat, dass er gehen sollte. Und das wohl sehr groß das Wort unprofessionell gefallen ist, was natürlich eine sehr schlechte Werbung oder ja, sehr schlechte, also gar keine Werbung für die Liga ist. Das war eine große Chance, uns mal so auszudrücken, weil der Quarterback kam, glaube ich, von Nevada, ne?
Mhm.
Und das ist ja schon ein College, was ja nicht das Schlechteste ist. Und NCAA Division 1 FBS.
Ganz kurz, bei einem von uns funktioniert der Ton nicht, lese ich gerade. Geht jetzt wieder? Okay.
Das wäre natürlich auch nochmal eine große Chance gewesen, in den Klassen Werbung für die ELF zu machen. Aber wenn das dann irgendwie dann als unprofessionell zurückkommt, dann ist das sehr schlecht.
Was ich noch so abschließend für mich, das war mir vorher gar nicht so richtig bewusst, ich glaube nicht, dass wir noch ein anderes Franchise haben, wo der Head Coach gleichzeitig auch der General Manager und Teil-Owner, glaube ich, der ganzen Geschichte war. Ist ja jetzt wohl verschwunden, der ist disappeared, würde es, glaube ich, bei Harry Potter heißen. hat einen Portschlüssel genutzt und ist verschwunden. Ja, auf jeden Fall, das habe ich woanders auch noch nicht gehabt. Sicherlich in Köln hat ich glaube, Brandon Drain auch als Coach ausgeholfen und so ein Kram. Aber so ganz offiziell, dass eine Person irgendwie die Allmacht da hat, ist schwierig, glaube ich. Ist wirklich schwierig.
Das Beispiel gibt es ja auch in der NFL, Houston Texans. Das ist genauso gescheitert. Ne? Also es hat schon Sinn, warum die Position eigentlich immer noch nur von einer Position gekleidet ist und nicht dann einer hat die Vollmacht. Das klappt einfach nicht. Dafür ist der Job auch in der ELF ist ja einfach zu vielfältig. Das klappt niemals.
Ja, und wenn diese eine Person halt wegfällt, hast du drei Positionen, die dann auf einmal neu besetzt werden müssen.
Ja, genau. Genau. Na gut, man hat es ja auch in Leipzig gesehen. Ne? Leipzig hat es ja dann ohne GM gemacht. Ohne hatte gewisserweise alles gemacht. Kannst du vielleicht in Vereinsstrukturen noch so durchführen, aber wenn du es zumindest semi-professionell machen möchtest, dann klappt es nicht. Das Resultat sehen wir jetzt. Nur die Frage ist, wie geht's weiter? Bleibt es das eine Spiel? Arndt, was meinst du?
Also ich hoffe erstmal, dass man mich wieder hört. Anscheinend hat mein Ton nicht funktioniert. Aber wenn man mich wieder hört, dann würde ich doch meinen Senf dazugeben. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Was man auf Instagram schon gelesen hat, ist, dass manche Spieler gepostet haben, dass es dass die Saison für sie vermutlich schon gelaufen ist, beziehungsweise sie glauben, dass kein Spiel mehr gespielt wird. Andere Quellen sagen dann schon wieder was anderes. Vor allem, ich sag mal so, das zweite Spiel ist, glaube ich, so das Ausschlaggebende. Das haben wir, glaube ich, in Leipzig gesehen. Also beim ersten Spiel hat man noch so gedacht, ja, okay, aber das zweite hat, glaube ich, gezeigt. Ich glaube, mein Hoffen ist zu stark, dass ich darauf pochen kann, dass es jetzt nicht stattfindet. Deswegen denke ich, dass es stattfindet.
Uns hatten vielleicht einfach nur mal so zum Nachdenken, uns hatten Tim, heute hatten uns Nachrichten erreicht von E-Imports, die gefragt haben, wann ist denn die Trade-Deadline zu Ende? Ich weiß nicht, ob es jetzt positiv ist oder negativ Richtung, ob es mit Prag weitergeht. Man sei jedem selber eine Meinung zu bilden, aber ich habe das Gefühl, wenn sowas gefragt wird, dass dann eher auf Abschied ist. Aber ich hoffe nur das Beste, weil das hätte natürlich fatale Folgen für jedes andere Franchise auch. Also ich glaube, ich habe irgendwo unter einem Beitrag gelesen, Köln hätte 2 oder 3 Heimspiele beispielsweise dieses Jahr dann dadurch nicht. Die sind ja dann die Nächsten, die in finanzieller Notlage geraten. Also
Heimspiele
tun richtig weh. Ne?
Ich spring mal eben direkt da rein, weil das wäre dann direkt noch ein Thema, was ich noch hinten mit auf den Zettel draufgenommen habe, weil genau zu dem Thema hat ja am Wochenende sich der General Manager von Köln auch noch im Interview geäußert und er hat halt fest zugesagt, wenn diese Spiele ausfallen würden, was natürlich, was hat er gesagt, im fünfstelligen, hohen fünfstelligen Bereich oder ähnlichem gehen denn dann Einnahmen flöten, Dass dann aber die Eigentümer von der Franchise definitiv gerade dafür gerade stehen würden und dass Köln auf jeden Fall seine Saison zu Ende spielen würde. Ja, das würden andere haben natürlich direkt da rein interpretiert, das heißt, nach der Saison ist Ende. Sehe ich jetzt nicht so, weil so ein Owner schießt nicht nochmal Geld rein, ja, und nur um das Ganze zu beenden. Also normalerweise ist es genau andersrum. Aber die Hoffnung, also ich fände es sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Spiele weitergespielt werden, weil es wie jetzt in Köln halt einfach die Verluste einfach zu groß sind. Das ist vom Imageverlust über Geldverlust für andere Franchises, weil Spiele weiter ausfallen und wie du schon sagst, Köln hätte dann 3 Spiele weniger und 2 Heimspiele, glaube ich. Also das ist ja.
Es wäre Totalausfall. Also ganz ehrlich, es wäre Totalausfall. Es wäre aber auch Totalausfall für die Liga. Also vielleicht haben es jetzt am Wochenende ein paar Sponsoren nicht mitbekommen, dass ein Spiel vielleicht noch ausgefallen ist. Aber lass nochmal ein zweites Team in der Saison zurücktreten. Boah, auch die anderen Franchises werden Probleme haben. Also du musst ja am Anfang der Saison oder wenn die Budgetplanung bei den Vereinen, Unternehmen sind, du musst ja sagen, ich habe 6 Heimspiele, ich habe 6 Auswärtsspiele, du kannst vielleicht auf dem Trikot sein, was weiß ich, du bist vielleicht ein paar Mal im Fernsehen und auf einmal von diesen 6 Heim- und 6 Auswärtsspiele finden 2, 3, 4 Spiele nicht statt. Also dann hast du ja auch nochmal ein anderes Problem, das überhaupt argumentativ weiterzugehen.
Da jetzt bei Köln jetzt im Speziellen, muss ich mir vorstellen, die haben jetzt endlich einen Trikotsponsor. Ja. Die haben jetzt in Duisburg angefangen, hatten endlich einen Trikotsponsor, haben seit 2 Spielen einen Helmsponsor und genau da, wo die kommen, fallen die Spiele aus. Das ist natürlich schon ja nicht gerade vertrauenserweckend, sagen wir mal so.
Ist noch nett ausgedrückt. Vor allen Dingen, man hatte ja wirklich, also ich fand ja noch die Kommentare witzig hinsichtlich, ja, was ist denn jetzt mit dem Game Pass? Man hat ja keine 107 Spiele mehr, ne? Aber so langsam sollte man sich schon mal Gedanken machen, ne? Also das ist...
Aber habt ihr neue Werbung schon gesehen?
Nee.
41 Euro für den Rest.
Genau, also man wirft jetzt mittlerweile nicht mehr, dass man alle 107 Spiele sehen kann, sondern die restlichen, hat man hingeschrieben.
Das ist natürlich clever.
Aber das haben sie letzte Saison auch so gemacht. Also das ist jetzt nichts Neues, aber was sollen sie machen, ne? Wenn sie gar nicht mehr wissen, was gespielt wird, dann ist eine Zahl ziemlich schlecht, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Ich würde trotzdem sagen, wir beerdigen jetzt mal nicht Prag, aber zumindest ist das Thema erstmal. Weil wir haben noch so das eine oder andere, was auch noch passiert ist, jetzt im Prinzip seit gestern und angefangen... Ja, mit dem Duo, was die Raiders verlassen hat oder rausgeschmissen wurde und hinterhergegangen. Also Quarterback Strong ist herauskomplimentiert worden und der Receiver McClain, der mit ihm zusammen auch, ich glaube, aus Köln gekommen ist, der hat gesagt, ich mag den Jungen so sehr, ich gehe freiwillig.
Das reicht sogar noch weiter zurück. Also die haben im College schon gemeinsam gespielt. Die haben seit 2013 nur mit einer Unterbrechung von, ich glaube, 4 Jahren immer zusammen gespielt.
Okay.
Also die haben von 2013 bis 2018 im College gespielt. Dann 2018 in Brisbane. Dann war McClem mal kurz in Langenfeld und Strong in Düsseldorf. Und dann haben die wieder die ganze Zeit zusammen gespielt.
Also richtige Buddies.
Ja.
Thunder Buddies. Ja, es gibt ja so einen Spruch, Bros before Hoes, ja, und irgendwie, also ich verstehe, was Tirol davor hatte. Also Christian Strong war für mich in Woche 1 noch gut und dann gab es einen rapide Leistungsabfall. Und diesen Leistungsabfall hat er nicht mehr kompensiert bekommen. Also ich konnte nicht wirklich sehen, dass er da wirklich rauskommt. Und die Entwicklung von Tirol, also ja, die stehen gut da und ja, die sind ein Playoff-Team. Aber die eigentliche Entwicklung, was Tirol für ein Potenzial hat, und das hatte ich weiß gar nicht mehr, im letzten Podcast von eurer Webshow Alex gesagt, eigentlich vom Potenzial und vom Niveau her sind die auf das Niveau vom Wien. Aber die kriegen das einfach nicht auf den Platz. Sei mal dahingestellt, woran es jetzt lag, ob es jetzt nur am Quarterback liegt oder an Coaching-Staff liegt oder. Nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, mit diesem Team, die erreichen vielleicht die Playoffs, aber dann ist auch schon in der ersten Runde ist da Sense. Also
ja, mit dem, was da steht, auf jeden Fall.
So, und sie hatten ja, glaube ich, geschrieben, Evaluierungsprozess. Ja, und dieser Evaluierungsprozess hat halt ergeben, Strong ist nicht der Mann. Vielleicht haben sie, ich vermute mal, wenn sie so einen Move machen, die haben schon jemanden petto. Also da ist 100% schon jemand da. Ich weiß nicht wer, aber es ist, glaube ich, ein Move, den sie machen mussten. Dass jetzt McClam natürlich mitgeht, ja, ist natürlich scheiße. Weil ich fand, er ist definitiv einer der Top 5 Wide Receiver der Liga. Mal gucken, wen sie da hinbekommen. Oder seht ihr das anders? Fandet ihr, Strong war schon noch einer der Top 5 Quarterbacks der Liga?
Also für mich war das jetzt nicht der auffällige. Und wenn die eigenen Spieler, wenn Spieler aus der eigenen Defense öffentlich im Podcast sagen, in den Trainingsspielen gegeneinander wissen wir nicht, wie wir unsere eigene Offense stoppen sollen. Und wenn es dann zum Game Day kommt, kriegen sie halt eben die PS nicht auf dem Rasen sozusagen. Ja, irgendwo muss es dran liegen. Und ich finde, dass sie schon sehr lange gewartet haben. Das ist ja jetzt quasi letzte Woche. Und wie du schon sagst, da muss jetzt jemand sein. Sie mussten jemanden gefunden haben, der kommen kann, der dann zumindest auf dem Papier oder auf dem Video sagt, so, das wird jetzt besser mit mir. Ein Receiver ist natürlich so eine Sache, jetzt auch nochmal innerhalb von einer Woche mal schnell jemanden zu besorgen, der dann da auch mit reinspringt. Aber vielleicht hängt sich an den Quarterback ja auch jemand dran, der sagt, ich gehe nur mit dem zusammen dahin oder so. Vielleicht gibt es ja nochmal sowas.
Findet ihr den Move von McClam nachvollziehbar? Also hättet ihr gesagt, so, ich bin so loyal. Ich finde es, also vielleicht vorab meine Meinung, ich finde den Move Loyalität, alles drum dran, finde ich super und gibt es auch echt wenige, aber da wir ja auch in einem semi-professionellen Bereich sind, finde ich die Art und Weise, die er jetzt vorgegangen ist, einfach unprofessionell. Und da hätte ich es einfach nicht gemacht.
Was sagst du, Arndt?
Natürlich immer schwierig, ne? Also, ich glaube, am Ende muss man dabei sein, damit man genau weiß, was da vorging, weil das wissen wir am Ende nicht, das weiß am Ende nur McClam selber und vielleicht hier auch Strong und die Raiders, aber ich denke mal, wenn die da gemeinsam hingehen, dann werden die da sicherlich auch, ich denke nicht, dass sie vielleicht irgendwelche Klauseln haben, aber dass man da sich schon natürlich irgendwie abgesprochen hat, dass sie da natürlich auch als Team agieren wollen und die agieren ja auch schon lange als Team und ich denke, wenn jetzt einer auf einmal, sage ich jetzt mal, aus diesem Team austritt, dann ist es vielleicht jetzt nicht nur bis zum Ende der Saison, dann ist es vielleicht auch mal ein bisschen länger und ich denke, das sind solche Buddies, haben wir gerade schon gehört und ich glaube, das wollen sie aber nicht aufgeben. Da ist vielleicht Freundschaft, was er schon gesagt hat, Bros before Hoes.
Und man weiß ja auch nicht, wie viele Gespräche davor schon geführt wurden. Ja. Also du weißt ja auch nicht, wie lange Strong schon weiß, dass er ja nicht mehr Teil des Teams sein wird. Und ja, vielleicht gibt es da ja auch schon Angebote oder Möglichkeiten, wo die beide zusammen hingehen können. Und dann sehe ich das wieder, ja, dann ist das schon irgendwie ein ganz cooler Move, dann von McClam zu sagen, ja, ich bin so, so cool mit dem, dass ich dann auch mit dem von Tirol weggehe.
Dass die in der Liga werden die keinen Platz mehr finden.
Nee, das denke ich auch nicht.
Das hat sich erübrigt. Also wenn, dann landen die jetzt AFL, GFL, irgendwas in der Richtung, was finanziell wahrscheinlich erstmal egal ist für die Amis. Weil ja, ich glaube ja nicht, dass das jetzt wirklich eine Besserung oder eine Verschlechterung ist. Aber in der Liga, in dem Bereich, werden die auf jeden Fall, glaube ich nicht, dass die nochmal was zusammenfinden. Ja, Tim, wolltest du da auch noch irgendwas?
Ich würde einfach nur noch reinwerfen, dass das Timing natürlich auch eigentlich ganz gut ist. Ne? Du hast jetzt 2 Wochen keine Spiele, wo du natürlich deinen neuen Quarterback und eventuell den neuen Wide Receiver nochmal richtig schön ins Team einarbeiten kannst, bevor du jetzt nächste Woche direkt wieder ran müsstest.
Ja, wirkt schon alles nach dem Plan. Ne? Also die haben jetzt erstmal die Bye Week und dann haben sie erstmal nochmal genug Zeit, gewisse Spielzüge zu implementieren. Also so ganz ohne System wurde es bestimmt nicht gemacht. Also das war bestimmt jetzt schon 1-2 Wochen geplant.
Und das Ganze ist auch definitiv besser wie die ganzen anderen Teams. Ich weiß nicht, wie viele Teams wir jetzt schon haben, was einen neuen Quarterback kriegt, weil der erste Starting Quarterback verletzt ist, ist das nicht ein wunderschöner Übergang zu den Hamburg Sea Devils, die nämlich gerade bekannt gegeben haben, dass Henny raus ist, ihr Starting Quarterback, dass der Season-Ending-Verletzung hat und einen neuen Quarterback vorgestellt haben. Und das ist der nicht unbekannte, vorher bei den Rams gespielte Green. Was sagt ihr denn dazu?
Also mir hat Preston persönlich ziemlich gut gefallen tatsächlich. Ich glaube auch, dass Preston mit Abstand der beste Quarterback der letzten Jahre in Hamburg war. Zumindest der beste Quarterback, der dort hineingepasst hatte. Clark müssen wir jetzt nicht sprechen, dass der in der ersten Saison einfach zu Hamburg nicht in der Offense gepasst hatte. Jetzt funktioniert er in Rheinfeier umso besser und wird auch wahrscheinlich 100% MVP. Wenn wir jetzt mal uns Green anschauen, der ist, glaube ich, auch zur Mitte der Saison, also relativ ähnlich wie jetzt auch damals nach Istanbul gegangen. Istanbul
der hat 6 Spiele gespielt, ja.
Genau. Die haben bis dato haben die 0 Chance gehabt, Istanbul. Die waren ein Scherbenhaufen, wo ich dachte, boah, also ich kann mir eigentlich kein einziges Spiel mehr von Istanbul angucken. Und der Quarterback, der ist um sein Leben gelaufen, der hat Bomben verteilt. Also unglaublich. Und der hat es wirklich geschafft. Mit dem Wide Receiver von Köln jetzt, ach, wie heißt er nochmal? Ich komme jetzt gerade gar nicht auf den Namen.
Robinson?
Wie bitte?
Robinson?
Genau, Robinson. Diese beiden haben einfach komplett damals Istanbul einmal umgedreht. Also du konntest dir das auf einmal angucken. Die haben auf einmal Barcelona geschlagen, die hatten auf einmal Hamburg am Rande einer Niederlage. Und ich glaube tatsächlich, dass Isaiah Green mit den Skills, die er hat, ein Update für Hamburg sein wird. Also die werden richtig Spaß haben. Der Zeitpunkt natürlich mit einem Rekord von 3-4, ob die damit noch die Playoffs überhaupt erreichen können, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, Hamburg wird jetzt nochmal richtig gefährlich mit ihm werden.
Also was ich sehr interessant fand bei diesem kleinen Vorstellungstext auf Instagram, ist sonst immer der Spieler, der kurz was sagt und dann meistens der Offense-Coordinator oder Defense-Coordinator. Bei ihm war er, der was gesagt hat. Er hat sich, glaube ich, kurz bedankt, Religion und sowas. Und dann hat einen Text von Max Parts. Wir haben uns für Isaiah Green entschieden. Wir freuen uns, dass er hier ist. Er hat in der letzten Saison gezeigt, dass er gegen unsere Defense performen kann. Deswegen haben wir ihn verpflichtet oder so mäßig stand das da.
Hat er da schon seine Bewerbung abgegeben an den Tag?
Vermutlich, ja. Und das fand ich ganz schön. Und was ich vielleicht auch ganz schön fand, beziehungsweise um auch nochmal auf Herr zurückzukommen, ist, hatte ich auch gelesen, dass der jetzt natürlich auch in Hamburg bleibt, damit sie ihm die bestmögliche Regeneration gewährleisten können. Und das klang auf jeden Fall so, als wenn er nächste Saison wieder in Hamburg Quarterback sein wird.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wichtig ist. Das sieht man meiner Meinung nach bei Rheinfeier und auch bei Frankfurt, dass wenn du einen Quarterback gefunden hast, der in deine Franchise passt, dass du ihn halt wirklich auch als Werbegesicht und natürlich auch als Spieler und Mensch da irgendwie besser reinbauen kannst. Ne? Und das ist schon wichtig dann in so einer Liga, weil wenn ich bedenke, was auch neben der oder außerhalb der Saison zum Beispiel bei Rheinfeier und eben wieder bei Galaxy da schon an Shootings und an Möglichkeiten mit Sponsoren und Ähnlichem wahrgenommen wurde, das ist schon neben dem Spielfeld natürlich eine ganz wichtige Geschichte und du ziehst den Quarterback, du impfst ihm natürlich dann auch so ein bisschen das Team ein, ne? Wenn er nicht abhaut und dann einfach kurz vor der Saison erst wiederkommt, ist immer natürlich schwierig, da so eine richtig tiefe Bindung herzustellen.
Ja, du brauchst halt irgendwann auch ein Face of the Franchise, ne? Also klar muss man auch gewisserweise das mit Homegrown steuern, aber ein Quarterback ist natürlich in der Hinsicht marketingtechnisch immer attraktiver, weil er ist das Spiel, er ist der Spielmacher und wenn du so jemanden hast, dann musst du den halt halten und Preston, glaube ich, also fand ich, hat eine überragende Saison gespielt. Ich fand es echt schade. Ich glaube auch, dass Frankfurt niemals gewonnen hätte Preston durchgespielt und deswegen folgerichtig. Ich finde auch allgemein, Hamburg macht sehr, sehr viele richtige Entscheidungen. Also die sind im Umbruch und die stehen jetzt zwar 3-4, aber die sind nicht so schlecht, dass sie 3-4 sind. Also das ist ein Team mit positivem Rekord, meiner Meinung nach. Und auch noch immer Ambitionen, immer mehr hinsichtlich den Playoffs. Die hatten einfach dieses Jahr unglaublich viel Pech und natürlich auch eine starke Gruppe. Ne?
Dann haben wir noch einen Spieler, wo zwar noch nichts Offizielles von raus ist, aber es gibt da auch einen Post von dem Herrn Black, der eigentlich für München spielt und der selber postet, dass er Free Agent ist und dass, ich weiß nicht, Gottes Wege einen anderen Plan für ihn haben oder einen anderen Weg vorgezeichnet haben. So in der Art ist, würde ich das jetzt mal so frei übersetzt schildern. Von München ist noch nichts bekannt und keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr interessant, weil der auch, glaube ich, was ist er? Bei den Tackles?
Ne, irgendwo, glaube ich. Zweiter oder dritter müsste der sein.
Also kein schlechter Spieler ist. Ja, jetzt kam auch schon irgendwo die Nachfrage oder die Idee, ob die den vielleicht vor die Tür gesetzt haben. Mit der Idee, dann den netten Herrn aus Leipzig zu verpflichten, weil der ist ja offiziell immer noch nirgendwo unter. Ich fände das aber eine sehr interessante Geschichte, weil man nimmt jemanden weg, der sehr gut ist und weiß nicht, ob der Neue denn so performen wird, wie er es vorher getan hat.
Soll ich das sagen? Oder mir egal. Ich glaube, das Thema ist hier eher Off-Field-Issues. Das ist nicht, was auf dem Platz ist, sondern es ist tatsächlich nur weil was vielleicht auch in Social Media abgeht. Und das ist, ach, keine Ahnung. Also, wenn ich doch so gut bin und alles drum und dran, dann muss ich doch nicht alles und jeden auf Social Media kommentieren. Tatsächlich seine Historie, ich glaube, das kennen die wenigsten. Wir machen ja immer diese Top 50. Ja, ELF Network präsentiert die Top 50 Spieler der Vorsaison. So, und darunter, und da gab es noch kein Signing, da war der, glaube ich, GFL Tackle Leader, was weiß ich, hat er gefühlt unter jedem Beitrag von uns, wo ein Linebacker war oder sowas, hat er Trash Talk betrieben und hat geschrieben, wie scheiße sie sind. Und wenn er kommt, er macht sie alle fertig. Und so ging es ja auch die Saison jetzt weiter. Der hat ja wirklich unter also jedem Beitrag irgendwie geschrieben, ja, ich habe ein Spiel weniger gespielt und wenn ich doch so viele Spiele habe, dann bin ich auch Erster oder Zweiter. AJ kam er ja eh nicht dran, aber wenn du so viel Scheiße einfach schreibst, dann ganz ehrlich, dann muss ich auch als Owner irgendwann sagen, ganz ehrlich, entweder hältst du jetzt oder du bist halt weg und ich glaube, das ist wahrscheinlich passiert.
Ja, das so schnell kann man sich dann auch ins Abseits stellen. Es ist schön, dass dann halt eben, wenn man dann sieht, die Leute wie jetzt bei euch, die dann halt eben dann auch die Postings oder die Reaktionen der Spieler, die noch gar nicht in der Liga sind, dann halt eben so mitbekommen. Es waren auf jeden Fall die letzten Wochen echt unheimlich viele verletzte Spieler, die rausgewechselt wurden, weil irgendjemand Besseres gesehen wurde. Da hat Leipzig mit seinem Spielerpool, glaube ich, auch so ein bisschen was für getan. Die ein oder andere Team hat da sicherlich auch von profitiert, würde ich sagen. Weil so bei Stuttgart, da waren auf jeden Fall schon die ein oder anderen Aktionen, dass da Leipziger Spieler jetzt schon im Starting-Feld dabei waren. Ich hätte jetzt im Prinzip nur noch ein Thema, weil dass der Spieltag 8 spannend war. Ich glaube, das war aber die Woche davor irgendwie auch. Also zumindest spannender wie die Wochen davor. Wir wurden gebeten, eine Top 5 zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die gemacht habt.
Spontan, jetzt kriegen wir das schon, glaube ich, hin.
Ja, haben wir auch schon Power Ranking veröffentlicht. Ne?
Okay. So. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht ganz so schwierig, weil die Top 5, ich glaube, da sind 3 von gesetzt. Behaupte ich jetzt mal so. Ich fände es schon sehr interessant, wenn die nicht in etwa gleich sind bei uns. Wer will denn da, wenn ihr eh schon ein Power-Ranking gemacht habt, dann haut doch mal eures raus. Was sind eure Top-5-Teams aktuell?
Unsere Top-5-Teams sind Ryan Fire auf der 1. Also ich denke, hat da irgendjemand was gegen zu sagen? Ich glaube, Ryan Fire spielt so dominant gerade, dass da nichts dran vorbeikommt. Dann haben wir Wien, Stuttgart, Frankfurt und Tirol, wobei man bei Tirol jetzt natürlich gucken muss, wer da kommt.
Und man muss auch dazu sagen, Frankfurt, also die ersten drei sind gesetzt, aber ich finde schon die Kluft zwischen dann beispielsweise an drei und Stuttgart beispielsweise und dann Richtung vier Frankfurt finde ich schon extrem groß. Also Frankfurt steht vielleicht auch, also wir haben gerade eben gesagt, Hamburg ist mit einem 3-4-Rekord eigentlich besser. Ich habe das Gefühl, bei Frankfurt ist es genau andersrum. Die stehen zwar jetzt 6-1, hatten aber jetzt die letzte Zeit erstens nicht so gute Gegner und zweitens auch immer sehr, sehr knappe Ergebnisse. Also ich habe selten eine dominante Performance von Frankfurt letztens gesehen. Ja, die haben auch viel mit Backup-Quarterback gespielt. Ja, aber die Defense ist nach wie vor enorm stark. Die Offense ist ordentlich am Struggeln. Und von daher mal abwarten. Und Vikings, ja, Vikings, stimmt, ich lese es gerade von Henry. Vikings ist jetzt auch nicht die absolute Wucht diese Saison. Also ich glaube, an einem guten Tag, und die haben einen schlechten Tag, dann ist Vikings auch ganz gut zu schlagen. Die einzigen, die momentan einfach dominant ohne Ende sind, sind Rheinfire, ne? Der Rest wird sich, glaube ich, in den Playoffs, könnten vielleicht doch der ein oder andere Überraschung auftreten dann, ne?
Ich finde auch, wenn man jetzt, ich habe mir Gedanken gemacht zu den Raiders, was man damit jetzt macht, aber dann wusste ich auch nicht so, was machst du mit Berlin, was machst du mit den Panthers oder so. Klar, die sehen mal auch gut aus, aber dann sehen die auf deiner Seite auch mal wieder sehr schlecht aus. Und das ist so, ja, da fehlt irgendwie so ein gewisses Etwas, um dann auch irgendwie dann auch an Tirol mit einem anderen Quarterback vorbeizukommen, auch wenn man den jetzt noch nicht kennt. Und was ich auch sagen muss, also ich glaube, wenn die Guards noch 3-4 Wochen so weiter performen, dass sie auch noch sehr weit hochklettern können.
Arndt, was sagst du denn dazu? Also ich glaube, die ersten drei, also ich würde mich wundern, wenn, vielleicht ist die Reihenfolge anders ein bisschen, aber ansonsten
nicht mal. Würde mich... Also die ersten drei ist auch ziemlich fest. Dann hätte ich auf 4 die Raiders gesetzt. Also wenn sie jetzt natürlich einen Quarterback und einen Wide Receiver haben. Und auf 5 wäre ich dann eigentlich gleiche Begründung, wie eben schon gesagt, dann einfach mit den Sea Devils gegangen.
Okay. Tatsächlich habe ich die gleiche Top 5, wie ihr sie gerade schon genannt habt am Anfang. Aber auch tatsächlich bis 3 ist, ja, wie gesagt, es wäre ja auch vermessen, die drei klar Führenden irgendwo da nicht zu nehmen und die es ja auch bewiesen haben. Bei Frankfurt muss ich sagen, ich finde es beeindruckend, dass sie Spiele zu Ende spielen. Mhm. Ich glaube, das ist der ganz große Vorteil, dass sie wirklich bis zur letzten Sekunde versuchen, dieses Scheißspiel zu gewinnen.
Sollte das, München auch mal machen.
Ja, und das sind, glaube ich, so Sachen, die dann sie von anderen Teams, naja, unterscheiden, aber warum ich sie halt im Moment eher auf Platz 4 habe, wie auf Platz 6. Und bei den Raiders, okay, da ist es halt eben auch so, ich sehe jetzt kein anderes Team, was da so rumrennt, was, wie gesagt, der Quarterback, haben wir jetzt schon oft genug gesagt, aber der halt eben da eindeutig besser ist wie die Raiders. Das ist aber auch, finde ich, interessant, zumindest in dem Sinne interessant, dass da wenigstens um Platz 4, 5 und 6 in den Playoffs da am Ende auch halt eben einfach noch diverse Teams in Frage kommen. Ja, also ich glaube, die anderen drei müssen schon ein bisschen was anstellen, um da nicht mehr mit reinzukommen. Aber der Rest ist wenigstens noch so mit 5, 6 Teams, die da Möglichkeiten haben. Bei den Guards glaube ich, dass das spätestens nach der Bye Week hat sich das mit den Guards erledigt, finde ich. Ich glaube, dann sind die ausgespielt, ausgecoacht. Dann wissen die anderen Teams, was die da machen, damit sie auf einmal gewinnen.
Die sind halt momentan auf so einer Erfolgswelle, ne? Also das ist einfach ich glaube, die haben selber nicht geglaubt nach dem einen Spiel, wo sie das erste Spiel gewonnen haben. Gegen wen war das jetzt nochmal? Ich komme gerade gar nicht drauf. Haben selber nicht dran geglaubt. Auf einmal hat es so eine Eigendynamik. Dann kam Stuttgart. Auf einmal gewinnen sie gegen Stuttgart. Dann noch gegen Milano. Irgendwann kommt dann auch wieder der Puffer und dann sind sie wieder zurück auf dem Niveau vielleicht, wo sie eigentlich sind. Aber ist kein 0-5-Team gewesen. Das
nein, sicher, Die waren besser, wie sie eigentlich gezeigt haben. Der Einzige, der aber, glaube ich, sich sicher war, dass die Guards eigentlich ein Playoff-Team sind, war der Social-Media-Typ von denen. Also der ist auf jeden Fall sehr überzeugt von der Mannschaft.
Ja, muss ja auch sein. Ja.
ja, ich weiß nicht. Für mich würde ich sagen, sind wir auch schon wieder durch. Das Ganze soll ja auch nicht so lange dauern. Das Ganze mal ohne Hendrik, das ist auch mal was anderes. Trotzdem hat Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir nochmal eben einmal über die Sachen, die da passiert sind, gequatscht haben. Und ich wette, wir könnten in 2 Tagen wieder was aufnehmen und hätten wieder jede Menge zu reden, weil da ist so viel Bewegung drin. Deswegen, Leute, auch hier, lasst immer schön ein Like da, folgt uns, hört uns, hört euch das an. Folgt den Leuten bei Elf Network, folgt Football, kommt in die Elf Infogruppe, diskutiert mit und wer hat noch jemand Lust auf irgendwelche letzten Worte? Arndt vielleicht, der normalerweise gar nicht hier dabei ist.
Ich muss hier den Knopf drücken, deswegen wahrscheinlich.
Völlig überfordert.
Ich sag mal so, in 2 Tagen gibt es wieder die Webshow, dann kann auch wieder über Wasserpreise und alles diskutiert werden. Bis dann, man hört sich. Tschüss.